Ja, wer sind denn diese Gideons? Und da wollte ich euch heute einfach mal ein paar Informationen weitergeben. Der internationale Gideon-Bund ist mittlerweile 120 Jahre alt und der wurde gegründet von zwei Geschäftsleuten in 1899. Die haben sich nämlich in einem Hotel in Wisconsin in den USA getroffen und die waren auf einem so einem Doppelzimmer. Damals Einzelzimmer war nicht so, was so gang und gäbe war, und stellten auf einmal fest, dass sie beide in der Bibel gelesen haben. Und dass sie Christen waren, die haben da miteinander gelesen, auch gebetet. Sie haben sich überlegt, was machen eigentlich unsere Kollegen auf ihren Zimmern? Fernsehen gab es damals nicht. Und da ist die Idee geboren, den könnten wir doch eigentlich eine Bibel ins Hotelzimmer legen, dann hätten sie wenigstens was Vernünftiges zu lesen. Und so ist das entstanden und der Gideon-Bund wurde am 31. Mai 1899 gegründet. Wer sind die Gideons? Die Mitglieder kommen aus evangelischen Kirchen und Gemeinden. Es sind Christen, die in beruflicher Verantwortung stehen. Und sie bilden somit den verlängerten Missionsarm der Gemeinden. Falls Sie es noch nicht wussten, der internationale Gideon-Bund ist das weltweit größte Missionswerk, was es auf dieser Erde gibt. Es hat fast 170.000 Mitglieder. Es gibt über 11.000, fast 12.000 Gideon-Gruppen. Mittlerweile wurden in den 120 Jahren 2,3 Milliarden Bibeln verteilt. Im letzten Jahr, 2018, 82,5 Millionen. In 199 Ländern sind die Gideons aktiv und die Bibeln verteilen wir in 107 Sprachen. Das heißt, pro Sekunde werden 2,5 Bibeln weitergegeben durch Gideons. Der deutsche Gideon-Bund hat knapp 5000 Mitglieder. Wir haben 220 Gruppen in Deutschland und wie Sie sehen, auch in Deutschland werden pro Minute eine Bibel weitergegeben durch deutsche Gideons. Was ist unser Ziel? Unser Ziel als Gideons, wenn wir uns treffen, ist einfach, dass wir eine Dienstgemeinschaft sind. Wir sind keine Gemeinde, keine eigene christliche Versammlung. Eine Dienstgemeinschaft, wir treffen uns zum Gebet und zum persönlichen Austausch, zur Planung und zur Ermutigung in dem, was wir machen. Ein Standbein unserer Arbeit ist die kostenlose Weitergabe von Bibeln in öffentlichen Bereichen. Das zweite Standbein ist das persönliche Glaubenszeugnis im täglichen Leben. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Ich war damals sehr beschäftigt, viel unterwegs, aber ich habe keine Zeit dazu. Brauchst du auch nicht. Es gibt diesen Dienst ohne eine Extrameile. Das heißt, wenn du unterwegs bist, du hast immer deine Gideon-Bibel dabei und es gibt tausend Gelegenheiten, die jemandem zu schenken. Schau mal, das Buch zum Leben. Kennst du das? Und dann ins Gespräch zu kommen, habe ich gesagt, das kann ich auch. Und so bin ich Gideon geworden. Und unser Ziel ist, dass Menschen zum Glauben an Jesus, an den Messias, an den Retter kommen und erfahren, dass es ein Leben gibt, das Hoffnung hat, ein Ziel hat, eine Basis hat, dass Gott unser Herr ist, der uns liebt. Was sind die Aktivitäten, wo die Gideons unterwegs sind? Wir geben Bibeln in Schulen weiter. Und da haben Sie vielleicht schon mal so eine grüne Gideon-Bibel gesehen. Die sieht jetzt noch ein bisschen moderner aus, wenn die Kinder die nach Hause bringen. An Universitäten. Wir geben Bibeln in Hotels, in den Kreuzfahrtschiffen, Krankenhäuser, Seniorenheimen, Arztpraxen. In Justizvollzugsanstalten, bei der Polizei, Feuerwehr. Mittlerweile haben wir auch so etwas wie einen Trucker-Service, weil wir ja viele ausländische Sprachen noch haben, dass wir das auf den Rastplätzen verteilen und in anderen öffentlichen Einrichtungen. Ja, als verlängerter Missionsarm von Gemeinden ist die Frage, wie kann man denn Gideons unterstützen? Zum einen gibt es fünfmal im Jahr einen Freundesbrief, wo einfach Informationen weitergeben über die Arbeit. Da kann man sich hinten, liegt nachher so eine Liste aus, so eine Freundesliste, da kann man sich eintragen, wenn man diese Informationen auch bekommen will. Aber ganz was Wichtiges ist, wenn es um Gottes Sache geht, ist das Gebet ein ganz entscheidender Faktor, weil wir bringen keinen Menschen zum Glauben, wenn wir uns nachher auch Gedanken drüber machen. Sondern es ist Gott selber und Gott sagt, wir dürfen bitten und worum wir bitten, das will er tun. Und Gott wirkt durch sein Wort, wie auch bei dem Zeugnis, das wir ja gerade gehört haben. Das Wort wirkt selber. Und ich könnte euch Geschichten erzählen, die sind einfach faszinierend. Erzähle ich gerade mal eins, was mich einfach so faszinierte. Wir haben in Meckesheim einen Flüchtling aus Afghanistan. Den habe ich im letzten Jahr kennengelernt, weil ich in der Asylarbeit auch tätig bin. Der zog in Meckesheim eine Anschlussunterbringung ein und der wurde irgendwie so gemieden. Nachdem die eingezogen waren, ich war dabei, traf ich ihn nachher und er wollte von mir wissen, wo denn eine Kirche wäre. Er sprach sehr schlecht Deutsch. Da sag ich doch gerade gegenüber. Da sind wir in Urlaub gegangen, durch Fügung Gottes kam der auf einmal wieder zu mir über einen anderen Afghan, der zum Glauben gekommen ist. Er hat nicht die Kirche gesucht, sondern christliche Gemeinschaft. Und als ich seine Geschichte dann erfahren habe, da war ich fasziniert. Er war vorher in der Erstunterbringung im Bammental in den Container und hat dort in der Küche mal eine Bibel in seiner Sprache gefunden, die jemand zerstören wollte. Und er sagte, man kann doch ein heiliges Buch nicht so damit umgehen. Doch, das ist gefährlich. Ja, nicht. Nee, das ist ein heiliges Buch. Nee, das kann man so nicht machen. Hat diese Bibel an sich genommen und fing an zu lesen. Hat ein halbes Jahr darin gelesen, hat keinen Menschen getroffen, gesprochen, ein halbes Jahr gelesen und sagte, mir ging so wie ein Licht auf. Ich merkte auf einmal, so kannst du nicht denken, so kannst du nicht leben. Du musst dein Leben ändern. Und dann nach einem halben Jahr sagte er, jetzt muss ich mal gucken, gibt es denn da Leute, Christen, die irgendwie mal fragen, wie man das macht? Ja, und so hat er jemanden da gefunden in Bammental, die ihn etwas unter seine Fittiche genommen hat. Aber kurz danach kam er nach Meckesheim und dann ist er mir begegnet und dann habe ich ihn mitgenommen. Das war ein Mensch, der war so verändert, was er alles erzählt hat, was er jetzt anders sieht. Das hat die Bibel gemacht, nichts anderes. Das macht Gott. Ja, und da ist einfach Gebet wichtig. Gott öffnet Türen. Und durch Gebet hat man auch die Möglichkeit, Türen zu öffnen, weil wir mittlerweile feststellen, viele Türen gehen zu. Viele Schulen sagen, nee, wollen wir nicht. Bibeln verteilen wollen wir nicht. Universitäten haben wir mittlerweile auch keinen Zutritt mehr, dürfen wir nur auf der Straße Bibeln weitergeben, auch in Arztpraxen. Aber immer wieder erleben wir, dass dann Menschen beten und auf einmal gehen wieder Schulen auf. Auf einmal wird den Arztpraxen sagen, ja doch, wir nehmen auch die Bibeln oder in anderen Häusern. Das ist eine Möglichkeit, wo Sie helfen können. Einfach beten für die Arbeiten. Ein anderer Punkt ist auch, es gibt hinten auf dem Tisch, wir haben so Grußkarten, die wir kostenlos weitergeben. Manchmal wollen ja Leute zum Geburtstag irgendwie gar nichts mehr. Und auf der Grußkarte kann man schön Gruß schreiben, schön gestaltet. Und man sagt, ich spende deswegen einfach 5 Euro, 10 Euro für die Bibelverteilung oder zu anderen Anlässen, wo man einfach jemanden einfach einen Brief schreiben kann mit einem lieben Gruß, auch zu Trauerfällen und so weiter und sagt, okay, und dann spende ich auch noch 5 Euro für eine Bibel. Für 5 Euro kriegt man sogar 2 Hotelbibeln. Und da kann man die Sache auch unterstützen. Und diese Grußkarten, einfach mal so ein paar Beispiele, hinten gibt es noch ganz viele andere, können Sie sich mal anschauen. Das nächste ist die Finanzierung der Bibel. Da können Sie auch unterstützen, weil auch wir aus den reichen Ländern ganz viele Bibeleinsätze in Ländern, die es sich gar nicht leisten können. In Peru war das, in den afrikanischen Ländern, auf den Philippinen, wo dann Gideons aus aller Welt sich zusammentun. Das wird vorbereitet von den Gideons vor Ort und dann kommen 10, 20 Gideons der ganzen Welt zusammen auf ihre Kosten und verteilen in dem Land Bibeln. Das sind dann oft in so 14 Tagen 200.000 Stück oder 300.000, kommt drauf an, wie groß die Truppe ist. So bringen wir das Wort einfach unter die Leute, ja, und kostenlos ist es nicht. Deswegen sind wir auch auf Geld angewiesen. Und wenn Sie mal schauen, das, was an Administration und Verwaltung und Werbung ist, das wird komplett durch die Mitgliedsbeiträge der Gideon selber bezahlt. Das heißt, jede Mark, jeden Euro, den Sie spenden, geht direkt in die Bibelverteilung. Ja, und noch ein anderes. aktiv mitwirken und Türen öffnen. Was ich gerade sagte, ist so etwas, dass wir oft gar nicht mehr in Schulen reinkommen. Wenn Sie zum Beispiel in solch einer Einrichtung arbeiten, in Schulen oder in Krankenhäusern, Seniorenheimen, können Sie mal nachfragen, wäre es mal sinnvoll, mal auch die Guidos einzuladen, die stellen kostenlos Bibeln zur Verfügung. Da haben wir schon oft erfahren, dass dann Lehrer auf uns zukommen und bei uns nachfragen, könnt ihr auch mal in unsere Schule kommen. Das waren oft Schulen, wo wir vorher abgewiesen worden sind. Oder auch in Seniorenheimen oder Krankenhäuser können wir diese auslegen. Ja, das ist das, was ich euch über die Guidos erzählen wollte. Und es wäre schön, wenn Sie vielleicht auch irgendwo in verantwortlicher Position stehen und sagen, das könnte ich mir auch vorstellen, dann bist du auch herzlich eingeladen. Melde dich einfach nachher bei uns. Der Gordon ist hier auch ein Guido noch, der bei euch in der Gemeinde ist. Den könnt ihr auch immer wieder mal ansprechen. Der hat nämlich bei uns die Aufgabe und kümmert sich so um die Hotels, um dort Bibeln weiterzugeben. Ja, so viel zu den Guidos. Und dann gehen wir direkt nahtlos über in Gottes Wort. Was ist Glaube? Was ist Glaube? Was ist das für ein Glaube, von dem der ganz zentrale Satz in der Bibel steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn, Jesus Christus, glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Welcher Glaube hat das ewige Leben? Was ist das Glaube? Eine Einstellung? Eine Entscheidung? Eine Tat? Oder was sonst? Das wollen wir uns jetzt mal so an dem Leben von dem Petrus veranschaulichen, der ja von Anfang an mit Jesus unterwegs war. Was ist das? Wenn wir da mal schauen, wie fing das denn eigentlich an? Da lesen wir in der Bibel, als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Jesus war damals unterwegs und lehrte die Menschen, dass sie zu Gott umkehren sollten. Er tat viele Wunder, er heilte viele Menschen. Und die Meinung über Jesus ging bei den Menschen ganz weit auseinander. Bei den einen war das ein Prophet, der ist von Gott. Für die anderen waren Verführer, Gotteslästerer, den man umbringen sollte. Und in dieser Situation fragte Jesus seine Jünger, was sie denn über ihn denken. Und der Petrus sagt, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Nur einige Augenblicke später, als Jesus davon sprach, dass er leiden müsste, dass er nach Jerusalem gehen würde, um zu leiden und zu sterben, da konnte der Petrus so richtig aus der Haut fahren. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er, Jesus, aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du meinst, du bist mir ein Ärgernis, du meinst, nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Der Petrus, der war von sich so richtig überzeugt. Er fühlte sich stark, er fühlte sich unbesiegbar, obwohl Jesus seinen Jüngern sagte, dass sie scheitern würden. Trotzdem beteuerte der Petrus, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Dann wird Jesus gefangen genommen und abgeführt. Und der Petrus schlägt am Anfang erstmal so wild dazwischen. Dann haut er ab Und später schleicht er Jesus hinterher, um zu sehen, was ihm denn mit ihm passiert. Und als eine Frau dann meint, ihn zu erkennen, du warst doch auch mit dem Jesus, dann heißt, da fing Petrus an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, nee, ich war das nicht. Und dann steht er und alsbald krähte der Hahn. Das war das Zeichen, was Jesus ihm sagte, du wirst mich verraten, bevor der Hahn kräht. Und nach der Auferstehung von Jesus geht Petrus eines Tages mit seinen Freunden zum Fischen an den See Genezareth. Und Jesus kommt dann zu ihnen und spricht mit Petrus und fragt ihn dreimal dasselbe. Dann spricht Jesus zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und nach diesem Gespräch sagt er dann zu ihm, folge mir nach. Und noch einmal etwas später spricht Jesus zu ihm, folge du mir nach. Jetzt ist die Frage, war Petrus ein Glaubender, weil er alles richtig gemacht hatte? Nein, nicht immer. War Petrus ein Glaubender, weil er zu 100% von Jesus überzeugt war? Nee, auch nicht immer. Wo beginnt denn in der Geschichte von Petrus der Glaube? Gehen wir noch einmal zurück ganz an den Anfang der Geschichte von Petrus mit Jesus. Petrus hörte Jesus predigen. Und wir lesen das auch in Matthäus 4. Zu der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt, Jesus sagt, kehrt um, ändert euer Leben. Und im nächsten Vers steht dann, dass auf einmal Jesus vor Petrus steht und sagt, komm, folge mir nach. Und Petrus sagt ja und ist ihm nachgefolgt. Mehr ist uns nicht bekannt und mehr scheint auch nicht wichtig zu sein. Petrus hört Jesus predigen und Jesus fordert Petrus auf, folge mir nach. Und Petrus brachte ihm so viel Vertrauen entgegen, dass er ja sagte und ihm nachfolgte. Das heißt, Petrus tritt in eine Beziehung mit Jesus und lässt es zu, dass Jesus sein Herr ist, dem er nachfolgt. Er lässt ihn seinen Chef sein. Was geschieht, wenn jemand in eine Lebensbeziehung mit Jesus tritt? Und jetzt lassen wir den Petrus selber zur Sprache kommen. Der hat ja auch zwei Briefe geschrieben, die uns übermittelt sind. Und was schreibt Petrus selber? Er schreibt an eine Gemeinde. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir, einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Woher kommt der Glaube von Petrus? Petrus hat den Glauben empfangen. Glaube wird empfangen, wird geschenkt. Wann hat Petrus den Glauben empfangen? Was sagt Petrus in Vers 3? Der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Petrus wird gerufen. Petrus schenkt Jesus sein Vertrauen und folgt Jesus nach und bekommt den rettenden Glauben geschenkt. Warum können wir denn diesen Glauben empfangen, geschenkt bekommen? Petrus nennt auch einen Grund, weil hier ein Retter und eine Rechtsprechung ins Spiel kommt. Aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Die Bibel sagt uns, dass durch die Sünde die Beziehung des Menschen zu Gott zerstört ist. Und diese zerbrochene Beziehung hat als Konsequenz den natürlichen Tod, den wir alle ins Auge sehen. Und danach die ewige Trennung von Gott, die Hölle. Und die Bibel sagt uns, dass ein anderer für mich eingesprungen ist, der Retter Jesus Christus, und mein Gerichtsurteil für meine Schuld, für meine verlorene Ehre, für meine verlorene Reinheit, den Tod, die Hölle auf sich genommen hat und dafür bezahlt hat, durch seinen Tod. Deswegen kann mir Glauben geschenkt werden, kann ich Glauben empfangen. Und diesen Glauben schenkt Gott den Menschen, die sich in die Beziehung mit ihm rufen lassen und Ja sagen. Wie Andreas Hesemann in seinem Zeugnis. Ihm ihr persönliches Vertrauen schenken, obwohl ganz vieles noch unklar bleibt, und Gott die Türen öffnen und in ihr Leben einlassen, der bekommt einen Glauben, der uns geschenkt ist. Im griechischen Urtext steht das Wort Pistis, und Pistis, Glaube, heißt auch Vertrauen, heißt Überzeugung, heißt Treue. Etwas, das wir an dem, der uns ruft, bleiben im Vertrauen. Der Glaube, den Gott schenkt, ist ein tiefes Vertrauen in das, was Jesus für uns getan hat. Und dieser Glaube ist ein Geschenk. Die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben, das steht im Passiv. Ich kann nicht aktiv diesen Glauben in mir produzieren oder hervorrufen. Was kann ich dann? Ich kann nur Jesus in mein Leben hineinlassen oder ihn abweisen. Ich kann Jesus in mein Leben hineinlassen, und dann schenkt Gott mir diesen rettenden Glauben. Und die Bibel nennt das dann eine neue Geburt oder aus Gott geboren werden, weil da passiert ganz viel, weil da kommt dann Gott ins Spiel, kommt Gott ins Leben. Oder ich kann ihn abweisen und dann bleibt alles beim Alten. Zu einer Geburt kann ich nichts beitragen. Es geschieht an mir und mit mir. Eine Geburt, das ist keine Vertragsbeziehung mit Rechten und Pflichten, in dem Gott sagt, tu das und dann bekommst du das, und wenn nicht, dann ist das die Konsequenz und so weiter. Nein, eine Geburt eines Menschen ist in der Regel das Ergebnis einer Liebesbeziehung. Und es entsteht eine neue Liebesbeziehung, nämlich die Liebesbeziehung zwischen Mutter und Kind. Und wenn ein Mensch Jesus nachfolgt, tritt er in eine Liebesbeziehung zu Gott, der ihn geboren hat. Und diese Liebesbeziehung zu den Menschen bestand schon immer in Gottes Absicht und Gottes Entscheidung schon vor der Erschaffung der Welt. Das ist nichts Neues, das lesen wir im Epheserbrief. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Und das ist ganz wichtig. Die zentrale Frage in dieser Beziehung ist nicht nach richtig oder falsch, nach gerecht oder ungerecht, nach sozial oder unsozial, nach barmherzig oder unbarmherzig, nach faul oder fleißig, nach all den Katastrophen bei Petrus in seinem Leben. Und das waren einige. Was fragt Jesus ihn? Hast du mich lieb? Was ist in deinem Glauben die zentrale Frage? Mache ich alles richtig? Mache ich genug? Was muss ich noch tun? Oder habe ich ihn lieb? Gott überschüttet mich mit Liebe. Und auch dich und auch sie. Er hat in Jesus Christus ein für alle Mal für alle meine Schuld bis ans Lebensende, meine Schuld bis ans Lebensende endgültig bezahlt. Meine Ehre vor Gott hat er wiederhergestellt, dass ich rein vor Gott stehen kann und spricht mich um Jesus Christi willen gerecht in alle Ewigkeit. Die Frage ist, erkenne ich diese Tatsache über mein Leben an? Erlaube ich Jesus in mein Leben einzutreten? Gehe ich diese Liebesbeziehung ein? Wenn wir das begreifen und Jesus in unser Leben einladen, den Glauben dann geschenkt bekommen, dann schreibt Petrus: Ich wünsche euch, dass ihr dir glaubt, Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Friede erfahrt. Warum erfahren wir immer mehr Gnade? Hier steht nicht, dass wir größer über Gnade denken, sondern Gnade erfahren. Erfahren heißt aber, es ereignet sich etwas in unserem Leben. Aber Gnade erfahren heißt doch, es geschieht Schuld und jemand wird nicht bestraft, sondern begnadigt. Stimmt das, dass du in deinem Leben in immer größerem Maß Schuld wahrnimmst und begnadigt wirst? Wollen wir das überhaupt? Der Gedanke erschreckt uns und verunsichert uns. Warum? Weil wir uns sträuben anzuerkennen, dass wir ohne Jesus wirklich hoffnungslos verloren waren und sind. Wenn ich Gott die Tür in meinem Leben öffne, dann kommt er mit seinem Heiligen Geist, kommt Gott selber, der das Licht und die Wahrheit ist, in mein Leben hinein. Er nimmt mich wie so ein guter Vater, ein guter Erzieher an die Hand und führt mich Stück für Stück ins Licht und lässt mich die Wahrheit mehr und mehr erkennen. Je mehr Licht, desto mehr Schatten wird in meinem Leben offenbar. Je mehr Wahrheit Gott mir sagen kann, desto mehr Unwahrheit wird in meinem Leben sichtbar. Es gibt keinen guten Kern im natürlichen Menschen, den wir so gerne hätten und den die Humanisten proklamieren. Jesus sagt ganz deutlich in Markus 7, Vers 21, dass aus dem Herzen des Menschen alles Böse kommt. Und auch Christen haben noch dieses Herz des Menschen. Sünde, Schuld beginnt in unseren Gedanken, in unseren Motiven und nicht erst in der Tat. Jesus sagt in Matthäus 5, die böse Tat ist immer das Ende einer Kette von Schuld. Und für all diese Schuld in Gedanken, in Worten und letztlich Taten hat Jesus bezahlen müssen. Und all das Böse steckt in uns, auch in uns als Christen. Wenn wir ein falsches Bild von uns haben, denken wir oft von der Gnade auch recht seltsam und recht klein. Lass es dich nicht verdrießen, wenn du erkennst, wie verkehrt du bist und verkehrt denkst und verkehrst handelst. Lass es dich nicht verdrießen. aber gib dich nicht damit zufrieden, sondern bitte immer wieder um Vergebung und gewähre auch Vergebung. Dann verändert dich Gott durch seinen Heiligen Geist und du erfährst Frieden. Glaube ist ein Geschenk, das ich bekomme, wenn ich Jesus in mein Leben einlade. Ein Geschenk kann man nicht kleiner machen, ein Geschenk kann man auch nicht größer machen. Man kann es nur auspacken. Und ich bin auch nicht verantwortlich für die Größe oder für die Ausprägung oder die Tiefe des Glaubens, weil es ja ein Geschenk ist. Und kann es auch nicht ändern. Deswegen hat der Paulus gesagt, der Glaube wird jedem von Gott in einem bestimmten Maß zugeteilt. Der Glaube eines Menschen, eines jeden Menschen von uns, der hier sitzt und glaubt, das ist immer ein Unikat und kein Massenprodukt. Der Glaube verschwindet auch nicht. Außer ich werfe das weg. Es ist ein Geschenk. Ich bin nur dafür verantwortlich, ob ich es auspacke oder halb eingepackt liegen lasse oder es gar nicht nutze. Ich kann über ein Geschenk mich nur freuen und dafür danken oder es ablehnen. Dann ist da jetzt noch so ein Punkt, ja, was sollen wir denn tun? Was ist das eigentlich mit den Werken, die wir tun sollen? Mache ich genug? Was sollte ich anders machen? Was ist eigentlich wichtig zu tun? Was sagt denn der Petrus dazu? Petrus schreibt im 3. Vers von dem Brief: In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Ein Leben in Ehrfurcht vor Jesus, das heißt, ist nicht Furcht, wo wir mit verbinden, sondern ist ein Gottvertrauen. Ein Vertrauen in ihn, der über uns steht, der unser Herr ist. Ein persönliches Vertrauen. Und das ist das Ziel des Ganzen, was Jesus von uns will und was schreibt Petrus. Selbst die Voraussetzungen für diese Werke, die wir tun sollen, sind uns geschenkt. Alles wird uns geschenkt. Ist dir oder ist Ihnen das schon mal bewusst geworden? Die Bibel schenkt, Gott schenkt uns alles, was wir brauchen. Ist das nicht unglaublich? Fragen wir, warum wird uns das alles geschenkt? Alles lässt sich zusammenfassen in einem Wort: Liebe. Gott ist Liebe. Wie die Mutter zu ihrem kleinen Kind ist, so ist Gott zu uns. Er schenkt uns alles. Das kann man nicht erklären, steht so in der Bibel, das kann man nur erleben. Und was ist eine angemessene Antwort auf Liebe? Viel tun, sich abrackern? Nein, Gegenliebe. Was ich tue, tue ich, um dem, der mich liebt, Freude zu machen. Um ihn zu ehren, um ihm zu danken. Alles geschenkt. Was macht man mit diesem Geschenk der guten Werke? Auspacken. Auspacken. Petrus sagt noch mehr, ich blende das nur mal ein, aber da werden wir jetzt nicht drüber reden, das überspringe ich einfach. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie, was können wir tun? Könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist? Und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen? Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben geschenkt Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, Gottvertrauen und zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Das wäre jetzt noch eine eigene Predigt, mal ein bisschen kürzer. Wir werden in diesem Leben damit niemals fertig. Und deswegen geht es immer darum, einüben. All diese Punkte können wir einüben, weil Gott sie uns schenkt und bereithält. Und im Einüben, im richtigen Einüben, da wird uns auch die Gnade größer. Die Erfahrung, dass wir das oft nicht sind. Und dann erfahren, wie Gott uns verändert. Mal ein bisschen schneller durch. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Das Wissen eines Christen ist nicht nur Wissen mit dem Verstand. Es ist ein Wissen, das auch mit dem gleichen Umfang durch Erfahrung gewonnen wird. Durch beides. Durch mehr Verstehen und existenzielle Erfahrung wird unsere Beziehung zu Jesus wachsen und wir lernen, ihn besser zu verstehen. Wir werden mehr und mehr begreifen, was Gnade bedeutet. Wir werden auch oft beschämt sein, dass wir ihm oft nicht glauben und ihm immer wieder etwas bezahlen wollen. Wir wollen ihn durch unsere guten Werke beeindrucken. Guck mal, ich hab doch. Das heißt, wir wollen mit dem erhaltenen Geschenk den Geber beeindrucken. Ist das nicht ein bisschen schräg? Aber Gott ist immer und immer bereit, uns zu verzeihen, wenn wir ihn darum bitten. Immer. Wir werden überwältigt sein von seiner Liebe und wollen ihn wieder lieben, wenn wir uns darauf einlassen. Und der Glaube trägt Früchte. Und dem Petrus war das so wichtig, dass er sagt, daher werdet ihr euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündigt wurde. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, in diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Wurdest du jetzt wachgerüttelt, endlich das zu leben, was Gott dir bereithält? Oder willst du weiterleben wie bisher? Oder bist du innerlich überwältigt und willst Gott einfach nur danken und ihm sagen, dass du ihn liebst? Oder du sitzt da und denkst, ja, war interessant. Egal, was du denkst oder fühlst oder tust, du kannst Gott nicht daran hindern, dich zu suchen, dich anzusprechen, dich einzuladen, dich zu lieben. Vielleicht war das heute die Aufforderung von Jesus an dich, folge mir nach. Oder war es die Frage an dich, hast du mich lieb? Du kannst ihm jetzt deine Antwort geben. Amen.